Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter.
Die Stimme dahinter.
Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch.
Die Stimme dahinter, da sind wir wieder, verehrte Hörerschaft. Einen wunderschönen guten Tag wünschen wir euch allen da draußen an den Empfangsgeräten. Heute zu Gast haben wir keine geringere als Philippa Jahrke. Hallo Pippa.
Kuckuck, Hallöchen.
Hallo meine Liebe.
Ich grüße euch, hi.
Vielen lieben Dank, wir grüßen dich zurück. Ha. Neben mir sitzt natürlich der treue Atom am
Hallo.
Regler, am Mischpult. Atom,
hi, hi, gut? Moin, moin.
Du bist am Start.
Wunderbar, wie immer.
Yeah, yeah, yeah.
Bombenstark klar hier.
Die Turntables sind ausgepackt.
Yeah.
Es läuft bei uns. Die Lampe ist rot.
Yeah, stimmt.
Pippa, meine Liebe, du bist die erste Lady, die wir vor dem Mikrofon haben.
Mille grazie. Premiera.
Va bene. Certo. Pippa, meine Liebe, wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Du hast es ja ehrlich gesagt nicht sehr weit gehabt heute.
Stimmt.
Glücklicherweise warst du praktisch im Nachbaratelier. Ich glaube, du machst es ja schon eine ganze Weile, diese Produktion. Deswegen, glaube ich, darf man das auch verraten, oder? Ohne dass wir jetzt interner vorwegnehmen?
Ich weiß es nicht. Ich traue mich immer nicht, das zu sagen.
Ja, ich meine, gut, wenn jemand so fit ist und auf die Synchronkartei guckt, in welcher Regie du zuletzt so gesteckt hast, dann und wo wir auch zusammenarbeiten, dann wird man das relativ schnell rausfinden. Also
ja, das mag sein. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich bin da immer.
Vorsichtig.
Total vorsichtig.
Ja, ich auch. Aber weißt du was? Lass uns vorsichtig bleiben.
Ja.
Wer Lust drauf hat, der kann hier
der
mal
kann
auf die Kartei gehen.
Genau,
die,
drei Fragezeichen.
www.synchronkartei.de und kann sich da mal ein bisschen durchklicken. Und findet dann natürlich auch noch ganz viele Infos zu dir, zu mir, zu uns und was weiß ich noch, zu wem. Was
guter
da so hinterlegt ist. Absolut. Philippa, meine Liebe. Wir fangen mal ganz am Anfang an, wie ich es gerne immer tue. Neben allem, was momentan, wenn man deinen Namen bei Google eingibt, so mega aktuell ist. Du bist geboren in Berlin.
Wilmersdorf. Ja, Martin-Luther-Krankenhaus im Herzen Wilmersdorfs. Aber dann sofort, also mich nicht dran erinnern, natürlich. Es soll Leute geben, die sich an ihre Geburt erinnern. Ich leider nicht. ich bin dann eigentlich in Kladow aufgewachsen, ganz im Süden von Berlin. Es war noch ein Grundstück dazwischen und dann kam schon die Mauer. Also ich bin sozusagen wirklich an der absoluten Grenze West-Berlins aufgewachsen.
Krass.
Mit Maschinengewehrfeuer und allem drum und dran, weil auf der anderen Seite, also es war direkt der Todesstreifen da dran, ne? Und ich bin aufgewachsen mit AK-47 Gewehrsalven den ganzen Tag, von morgens bis abends. Für mich Standard, also weil ich kannte es ja nicht anders. Ich habe das ja nur so kennengelernt. So,
ja.
Bei uns in Kladow haben dann die Briten einen Panzerschießplatz aufgebaut als Gegengewicht und es liefen ständig irgendwie Special Forces Soldiers mit also als Bäume verkleidet so durch die Gegend mit schwerem Gerät und ich bin halt als kleines Mini-Menschlein von der Schule nach Hause gelaufen und neben mir halt dann so eine schwer bewaffneten Typen. Meine Eltern zum Beispiel haben das ganz anders empfunden. Die haben natürlich nach dem alten Westberliner Angstmodus irgendwie die Russen kommen oder so, wie man damals immer gesagt hat, so nach dem Krieg. Und die haben das natürlich sicherlich ganz anders wahrgenommen, wenn da den ganzen Tag irgendwie Gewehrsalven geknattert haben. Aber für mich war es irgendwie so, ich habe es nicht anders gekannt. Das war irgendwie normal.
Krass.
Krass eigentlich, ne?
Total, also dass man, wenn man so groß wird, wie man die ganze Sache denn so sieht als Kind, ne?
Ja, voll. Also ich meine, ich war ja auch da ist auch der Glienicker See, wunderschöner See. Und durch den See verlief die Mauer sozusagen. Also das war so die Grenze. Und das war mit Bojen so angezeigt. Und wir sind halt als Kinder immer zu diesen Bojen geschwommen und haben die DDR-Grenzer geärgert. Und die kamen dann halt mit Booten und haben auch mit Gewehren auf uns gezeigt und haben verschwindet da, haut ab. So. Und wir haben halt so, haben die halt so verarscht und haben dazu halt keinen Bezug gehabt. So. Und ja, es war mega gefährlich eigentlich. Ja, voll die spannende, eigentlich total die spannende Geschichte, dass man sowas miterlebt hat. Also ja, manchmal denkt man, was hat man schon in seinem Leben alles erlebt? So diese Grenz- oder diese geteilte Deutschlandzeit oder 9/11 oder was weiß ich. Also so total krasse Begebenheiten. Und das war sicherlich wahrscheinlich so in der Rückschau das Krasseste.
Da wir alle wissen, dass du 29 bist, darf ich dich trotzdem fragen, wann du geboren bist?
Ja, 1999. Nein. Ich bin geboren 1975, im Juni, 3.6.75, also totales Sommerkind, deswegen stehe ich auch auf Sonne und Hitze, die Hitze der Nacht.
Schön. Siehst du, da müssten wir mal nachgucken. Du bist zu finden auf Instagram, ne?
Ich bin zu finden.
Ja.
Ich habe leider Pech gehabt. Technik ist wirklich, ich bin nicht besonders technikaffin.
Ja.
Alles was so, nicht, dass ich zu blöd bin, das zu bedienen oder so, aber ich habe einfach Pech. Also ich bin überhaupt nicht ein Social Media Mensch,
ja,
aber habe mir dann doch vor einem halben Jahr einen Instagram-Account dann zugelegt, völlig Nachzüglerin wahrscheinlich, aber und habe da gedacht, okay, ich fotografiere ja gerne Skulpturen. Also ich gehe auf Friedhöfe zum Beispiel und fotografiere Skulpturen in verschiedenen Posen, weil ich versuche, den Skulpturen Leben einzuhauchen und die in solchen Winkeln oder in solchen Einstellungen zu fotografieren, dass sie beginnen zu leben, dich anzugucken oder in die Ferne zu gucken oder was das Bild dann gerade hergibt, ja, sozusagen. Und ich hatte dann wirklich eine tolle kleine, ja, Mini-Internet-Vernissage sozusagen beisammen. Und dann wurde mein Account gehackt. Und jetzt sind alle Bilder weg und ich kann die nicht mehr benutzen. Und ich weiß auch nicht, wieso man das hacken muss und so irgendwie. Aber
falls der Hacker das hier hört.
Ja, Beth Melania.
Du bist ein Arschloch. Es tut mir leid.
Ja, total. Also damit war dann so dieser kleine Fünkchen, okay, yeah, Social Media, ich check's mal aus, ist sofort wieder gestorben.
Ach, Mann, Pippa.
Jetzt habe ich ein neues Account, aber null Beiträge, okay, null, alles null.
Okay.
Ja. Aber man findet mich.
Okay, gut. Aber für eine liebe Nachricht reicht es ja.
Absolut, allemal. Ja. Liebe Nachrichten immer gerne.
Pippa, du meintest vorhin, deine Eltern haben das wahrscheinlich anders wahrgenommen. Was haben deine Eltern gemacht?
Mein Vater war Oberstudienrat Zeit seines Lebens, also VWLer, ja. VWL studiert und dann über die Bank, also die freie Wirtschaft, ins Schulwesen gekommen. Immer mit dem Ziel, von meinem Vater habe ich sehr viel von dieser Liebe, anderen Menschen zu helfen und die zu unterstützen. Mhm. Und das war eher in seiner Schule, auf seiner schulischen Ebene sozusagen oder in der schulischen Laufbahn. Ich war selber sogar mal an seiner Schule und alle Schüler, die ich getroffen habe, für die war er der Papa der Schule. Also egal, was war an Sorgen oder Nöten oder sonst irgendwas, die sind immer zu ihm gekommen. Und er hat sich wahnsinnig gerne gekümmert und viel eingesetzt und hatte immer barfuß in Badelatschen. Also so ein ganz gechillter Typ.
Also ein richtig super Dude sozusagen.
Totaler super Dude, ja, absolut cool. Okay. Ja, wie gesagt, hat sich immer total eingesetzt gehabt. Die eine Geschichte, die erzählt er auch immer wahnsinnig gerne.
Er lebt noch.
Ja.
Sehr gut.
Ja, ja.
Gut,
Gott sei Dank. Gut. Meine beiden Eltern sind Gott sei Dank am Leben. Und er erzählt immer gerne, dass er hatte mal drei Schülerinnen, die waren wirklich wahnsinnig talentiert und unglaublich gut in der Schule. Und die Eltern haben die halt von der Schule genommen. Es waren noch andere Zeiten, wo gebildete Frauen noch nicht unbedingt
so anerkannt waren
vielleicht oder das war halt nicht unbedingt der Weg für eine Frau so, ne? Und er hat monatelang versucht, er ist zu denen nach Hause gefahren, hat die Eltern bekniet, hat geweint, hat denen gesagt, bitte, 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 lassen Sie die bei mir in der Schule, aus denen wird was, es wird alles gut. Hat es nicht hingekriegt, also oder beziehungsweise was heißt, hat es nicht hingekriegt, aber er hat die Eltern nicht überzeugen können sozusagen. Und das erzählt er bis heute, dass das für ihn ein schmerzhafter Moment war. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich glaube, dass ich, wie gesagt, daher so auch meine dieses Fürsorgegefühl von ihm mitgenommen habe. Also wenn ich jetzt im Atelier bin und Regie führe, ja, zum Beispiel, dann stelle ich das an mir fest, dass ich mache da keine Unterschiede sowieso nicht zwischen den Sprechern, ob er jetzt Top-Sprecher ist oder Beginner. Aber ich versuche halt einfach den Sprechern über Liebe Sicherheit zu vermitteln, dass sie sich fallen lassen können und dass sie bei mir sicher sind und umgarnt werden und ummantelt und eingepackt und ja, sich einfach wohlfühlen können. So, es ist mir ein großes Bedürfnis.
Das merkt man.
Meine Mutter, oder sind wir noch bei meinem Vater?
ich finde, egal bei wem du bist, finde ich das interessant, was du erzählst, weil es ja ein Teil von dir ist.
Ja, total. Und,
also, du wirkst sehr schwärmerisch, also erzählst sehr, sehr warm, sehr wohlwollend von deinem Vater. Das ist schön.
Ja, er ist mein Hero auch. Okay. Ne? Also ein toller Mensch. Wir kommen ja sicherlich auch noch dazu, wie es dann irgendwie
bei dir weiterging, absolut.
Ja, und da hake ich dann da später vielleicht nochmal ein.
Gerne, gerne. Und deine Ma?
Genau, und meine Mutter ebenso voller Liebe, ein bisschen anderer Mensch, vielleicht etwas sicherheitsbedachter, würde ich es mal ausdrücken.
Ja.
Aber auch, also Grundschullehrerin Zeit ihres Lebens gewesen, auch sehr, sehr warmherzig. Also wenn ich mich erinnere an meine Kindheit, dann hing meine Mutter mindestens immer noch bis 20 Uhr mit den Eltern der Schüler und hat dann irgendwie noch nach der Schule die auch noch betreut und war auch an einer Brennpunktschule, also wo sozial schwächere Kinder zur Schule gegangen sind und hat sich da auch wahnsinnig eingesetzt. Und
Okay. Vielleicht
ist es auch das. Ich habe von meinen Eltern immer nur Liebe bekommen und ich glaube, das möchte ich gerne weitergeben.
Okay.
So.
Du bist aber nicht zu kurz gekommen, wenn du sagst, dass deine Mutti so lange immer noch gearbeitet hat.
Nein, überhaupt nicht.
Okay.
Ich habe alles bekommen, was ich wollte. Alle Zeit, jedes Spielzeug, jede Art von Wärme, Liebe, Spaß, Unterhaltung, ja, Aufmerksamkeit. Alles, was ein Kind braucht, habe ich gehabt.
Bist du Einzelkind?
Nein, ich habe einen Bruder.
Ah, ist der jünger?
Der ist älter als ich. Okay. 6 Jahre älter, Arzt, auch ein toller Mensch,
ja.
4 Kinder.
Wow.
Und das freut mich natürlich wahnsinnig, weil ich habe keine Kinder. Und durch ihn sind meine Eltern sozusagen in den Genuss gekommen, Großeltern sein zu können.
Okay, schön. Ja. Klingt nach einer sehr harmonischen Familie auf jeden Fall.
Wie jede Familie mit Höhen und Tiefen, Freude und Leid, was man alles teilt miteinander.
Natürlich.
Wir sind nicht so eine Familie, die sich jeden Tag sieht. Also ich telefoniere jeden Tag mit meiner Mama.
Mhm.
Mein Bruder sehe ich ja nicht so häufig.
Ist er noch in Berlin?
Ja, also er ist in Brandenburg.
Okay.
Er lebt in Brandenburg.
Na gut, das ist ja nicht so weit.
Genau, und aber wir Jakes haben eine große Bande. Eine unglaublich tiefe Verbundenheit. Und wenn es darauf ankommt, wenn es zählt, dann sind wir immer füreinander da.
Schön, das ist gut, so sollte es sein.
Ja, man hat ja auch keine Zeit. Wir haben ja auch keine Zeit. Also in unserem Business hat man viel zu wenig Zeit.
Wie lange wollten wir uns schon hier zusammenfinden, zusammentreffen?
Ja, ewig.
Ist schon wieder Wochen, Monate her.
Ja.
Und wie du sagst, die Zeit ist kostbar.
Absolut.
Und bleibt sie auch. Deswegen, weiter geht's im Text. Pippa, du wolltest schon immer irgendwas mit Medien machen oder wie kam das? Ich meine, du hast ja bestimmt deine Grundschule gemacht und bist danach aufs Gymnasium oder Realschule?
Ja.
Gymnasium.
Gymnasium.
Abi gemacht. Entspannt. Viele, viele Flausen damals im Kopf gehabt.
Naja.
Warst du ein Rebell?
Ab einem gewissen Alter, ja.
Ja.
Also bis zur Pubertät sehr schüchtern, aber irgendwann dann sehr rebellisch. Aber ich habe neben der Schule ja auch eine Sportkarriere gehabt, ne? Also so, ich war ja auch 5-mal in der Woche beim Training.
Was hast du gemacht?
Leichtathletik.
Okay.
Also ich war auch in der Nationalmannschaft, ich bin deutscher Meister, ja, damals, deutscher Jugendmeister, dreimal hintereinander Jugendmeister geworden, deutsche Rekorde gebrochen, also ich war wirklich wahnsinnig talentiert.
Was war so dein Steckenpferd? Was war das, also worin warst du besonders?
Ich bin so ein bisschen universal, also ich habe Mehrkampf, im Mehrkampf bin ich deutscher Meister geworden.
Respekt.
Also so es gab keine Disziplin, die mir nicht gelegen hat. Also ich habe genauso gerne und gut den Speer geworfen, wie ich 100 Meter gesprintet bin oder 1000 Meter gelaufen bin. Mittelstrecke, Sprungtier gewesen. Also, weiß ich nicht, 7,60 Meter bin ich weit gesprungen.
Wow.
Über 1,90 hochgesprungen.
Krass.
Ich habe den Speer über 60 Meter weit geworfen. Ich war super im Stabhochsprung. Hürden, also eigentlich alle Disziplinen einmal durch die Bank weg. Und dieses ganze Pensum, es war sehr trainingsintensiv und zeitaufwendig auch, aber das habe ich halt alles neben der Schule noch absolviert. Mhm. So, und deswegen blieb mir da nicht viel Zeit, Rebell zu sein. Also so, ich hatte wirklich meine täglichen Abläufe. Ich war in der Schule, bin direkt danach zum Training, abends war ich zu Hause, habe keine Hausaufgaben mehr gemacht und bin dann am nächsten Tag wieder in dasselbe Rad eingestiegen. Also so ging das über Jahre.
Bist du sehr diszipliniert?
Ja, absolut.
Okay. Ja. Ist das daraus gewachsen?
Ja, das ist daraus gewachsen. Also Kämpferin, wahnsinnig diszipliniert, sehr selbstdiszipliniert vor allem.
Ja.
Auch wenn es weh tut und wenn überhaupt gar keine Lust zu irgendwas da ist, wenn ich es machen muss, mache ich es.
Sehr zielstrebig.
Total zielstrebig. Das hilft mir jetzt in meiner, sag ich es immer so ungern, aber oder beruflichen, in meinem beruflichen Werdegang jetzt sozusagen, hilft mir das wahnsinnig, so diszipliniert zu sein und auch über Grenzen hinausgehen zu können, mehr zu machen, als verlangt es vielleicht auch oder so, ohne dass ich das jetzt bemerke oder mich dazu zwingen muss oder so. Das ist einfach mein persönlicher Anspruch und das, was ich mir damals sozusagen angeeignet habe.
Das hast du, glaube ich, bei sehr vielen erfolgreichen Menschen, dass die eben genau diese Eigenschaft haben, dass es halt irgendwas meistens in der Kindheit gab, irgendwas, was so eine Initialzündung oder ein Training dahingehend war.
Ja.
Und das hat sie dann halt dahin gebracht, wo sie dann letztlich irgendwann stehen. Ja. Wenn man das auch schafft, trotzdem sich, wie du eben gesagt hast, ne, auch wenn es weh tut, den Gegensatz zu finden, also auch die Entspannung und für sich diese Ruhephasen, dann ist es, glaube ich, sehr gut, wenn man das so kann wie du.
Ja, das ist schon ein sehr wichtiger Punkt. Auch das habe ich gelernt beim Sport. Regeneration ist genauso wichtig wie die der Wettkampf.
Leistungsphase.
Ja, oder die Leistungsphase, genau. Oder die Trainingsphase. Man muss im Prinzip genauso lange Erholungsphasen einläuten, wie man eine Trainingsphase hat. Ne? Mhm. Also so, da muss ich tatsächlich noch ein bisschen nacharbeiten. Also ich habe viel, viel zu wenig Erholungsphasen, die ich eigentlich bräuchte. Mhm. Aber ich gebe jetzt einfach auch Gas, weil ich Bock habe, weil das auch notwendig ist. Weil ich habe ja auch, ich habe immer wahnsinnig viel gemacht. Dazu werden wir bestimmt auch noch kommen, wie es dann weiterging nach dem Abitur. Aber ich hatte ja immer auch den Bären oder die Bärin, viel besser gesagt, die in mir gebrüllt hat und die ich nicht rausgelassen habe. Und deswegen habe ich mir das Leben in dem Sinn natürlich schwer gemacht, weil ich diese ganzen Fähigkeiten, die ich jetzt anwenden kann, wo ich total entspannt bin mit mir und meinem Leben und mit meinem Umfeld, nicht ausspielen konnte, die Karte. Mhm. Also so bis zu einem gewissen Punkt, also Pubertät und ja, wo man viele Dinge einfach auch macht, ohne sich jetzt großartig darüber Gedanken zu machen. Aber irgendwann kommt halt der Punkt, und das ist nach dem Abitur, wo man einfach mal für sich reflektieren sollte, was bin ich, was kann ich, wohin will ich gehen, was will ich tun in meinem Leben.
War das für dich damals schon der Punkt nach dem Abi? Oder wie war das für dich?
Ja, ich wusste es nicht, weil ich nicht wusste, wer ich bin. Also ich konnte es nicht. Mhm. Ich konnte mich nicht hinsetzen und in Ruhe oder mir die Ruhe geben und sagen, okay, das und das kann ich oder das und das will ich und wie komme ich jetzt dahin oder wie komme ich da weiter?
Ja.
Weil ich mich selber nicht akzeptiert habe oder nicht gesehen habe oder habe.
Wie hat sich das bei dir geäußert, dass du dich selbst nicht akzeptiert hast? Also welche Steine lagen dir im Weg?
Naja, so irgendwie habe ich mir selber keine Aufmerksamkeit gegeben. Mhm. Also ich habe immer versucht, mich abzulenken mit verschiedensten Dingen. Also bleib jetzt mal einfach bei den beruflichen Dingen.
Ja.
Ich habe halt einfach wahnsinnig viele Dinge gemacht, weil ich bin ja ein sehr aktiver Mensch mit unendlich viel Energie, ein Vulkan und eine Vulkanin.
Im positivsten Sinne.
Ich bin eine Vulkanin, eine Vulkanierin.
Eine Vulkanin.
Ja, ich habe Firmen gegründet. Ich habe damals Musik gemacht, ich habe gerappt,
Du hast auch gerappt?
Ja, klar.
Krass.
Ja, natürlich.
Okay, Adam, wusstest du das?
Ja, weil wir schon mal das Gespräch hatten.
Ja, wir hatten schon mal das Gespräch, stimmt.
Okay.
Und das war ja auch meine Umgebung. Also, ja.
Also Hip-Hop war deine Welt.
Ja, total. Also auch schon wirklich von frühester Kindheit. Also ich war mit Sicherheit die erste Person, die Beastie Boys License to Ill hatte. Und ich habe schon, also das war meine erste Platte, die ich mir gekauft habe, Beastie Boys License to Ill.
Und da sind wir auch wieder am Punkt, diese Platte müssen wir unbedingt auf unsere Playlist packen. Oder zumindest, welcher Lieblingstitel ist deiner von der Platte?
Wahrscheinlich No Sleep Till Brooklyn.
Okay.
Glaube ich.
Gut, kommt auf die Playlist, machen wir.
Geil. Fat Boys Crushing, also so wirklich heute super oldschool wahrscheinlich. Ja. Run DMC,
ja.
All diese hatte ich alles zu Hause.
Ja.
Pinky, ein geiler Plattenladen in Steglitz. Da bin ich mit dem Dampfer rübergefahren von Kladow nach Wannsee und dann mit der S-Bahn nach Steglitz zu Pinky und hab mir da Platten gekauft. Gibt's seit Jahrzehnten nicht mehr den Laden, aber ja klar, oder Vom am Kudamm oder
World of Music.
Yeah, für alle, exactly. Genau. Also ja, und dann übers Rappen irgendwie oder übers Umfeld. Also ich habe jetzt auch keine da nie. Das war Hobby. Ne? Mhm. Also ich war jetzt nie so motiviert. Ich hatte zwar auch verschiedene Gruppen, Scott's Disciples und alles Mögliche,
ja,
wo ich dann auch aufgetreten bin oder damals mit als Fan oder Edelfan von den Harlequins, also wo dann auch Tarek zum Beispiel früher.
Tarek Helmi, liebe Tarek Grüße Helmi, an der Stelle.
Genau.
Ja, genau.
Potnapot. Ja, und mit denen bin ich dann halt auch bei Konzerten mitgefahren oder so und war immer dabei, auch in der Berliner Hip-Hop-Szene. Das war ja früher eine ganz andere Szene, ganz klein. Und ich weiß noch, ich war auf dem Ice-T-Konzert in Metropol. Ganz bekanntes Konzert, weil das war zu der Zeit, wo Colors auch draußen war, der Film, und da war wirklich da war Gangzeit, so. Da gab's 36 Boys und alle möglichen Boys aus allen Bezirken. Jeder Bezirk hatte seine Boys. Und
hopefully auch his Girls.
gab's alles. Ach, du, so, Wasserklops und so, Adam, du weißt es. Genau, und das waren halt einfach, diese Zeiten. Und da war ich als kleiner Kladower Piefke irgendwie Weißbrot, super schüchtern auch, also gerade in der Umgebung. Und das waren alles so Colors-Typen, so wie in L.A., so Mexicans oder so, waren hier halt unsere Jungs so. Und das war wirklich ein Haifischbecken so. Also, dass ich da überhaupt war, ich denke da gern dran zurück, aber es war risky auf jeden Fall. Und das ist so ein bekanntes Konzert, weil da war No Respect so. Die Vorgruppen wurden ausgepfiffen, alle wollten nur Ice-T haben und so. Und dann krachte plötzlich irgendwie, Metropol gab so eine verspiegelte, ich weiß nicht, wie man das nennt, so ein Vorbau irgendwie. Also es gab so zwei Etagen, oben noch so eine Art Laubengang und davor waren so Boxen ran getackert oder ran genagelt oder wie auch immer mit so Verspiegelungen, damit, wenn die Disco-Kugel sich dreht, das nochmal so reflektiert wird.
Yeah.
Und da saßen die ganzen Gangster auf der linken Seite, die Kreuzberger Jungs, auf der anderen Seite die Moabiter und Weddinger, und die haben halt gegeneinander gebettelt und auf einmal kracht diese ganze Fassade runter und auf die Menschen unten rauf und ich so in der Mitte und wusste nicht, what's up, was geht hier ab? Oh, scheiße, Mann! Und bin dann da auch abgehauen. Also es war übel so. Und also da habe ich mich sozusagen pseudomäßig, weil ich bin nie Gangster gewesen oder lächerlich super weit davon entfernt. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich da nochmal ein bisschen neu sozialisiert und habe da auch meine Freunde gefunden und mein Zuhause gefunden. Und ich glaube, das ist eine super wichtige Erfahrung auch für mich gewesen. Bis heute habe ich noch Freunde aus der Zeit.
Ich wollte gerade sagen, welche, die dich auch immer noch begleiten.
Ja, klar, ja, auf jeden Fall. Und das ist schon auch nochmal eine andere Welt oder eine andere Ebene, die, wie ich finde, super wichtig ist auch, oder ich bin froh, dass ich die kennengelernt habe, wo es dann halt eben eine andere Art von Teilen-Mentalität auch vorherrscht. So, da ist ganz klar, die Leute haben nicht viel, aber was sie haben, teilen sie. Ja. Und da gibt es auch eine Form von Loyalität. Ehre hat man vielleicht in dem Zusammenhang weniger benutzt oder zu der Zeit noch nicht oder in dem Altersabschnitt. So die Jungs, die dann vielleicht ein bisschen weitergegangen sind in der Karriere, sprechen vielleicht von Ehre. Aber damals so eine Art von Loyalität. Also wenn es einem nicht gut ging, dann hat man den halt reingelassen und hat den irgendwie ja auch umarmt, würde ich mal sagen. Mhm. So.
Hast du da Erlebnisse, wo du direkt dran zurückdenkst? So Schlüsselmomente?
Wo es mir schlecht ging oder wo es anderen schlecht ging und ich habe die
sowohl
bei mir
als auch?
Ständig. Also viele. Okay. Jeden Tag. Mhm. Also man hat immer in den Tag in Gruppen verbracht oder ja, und hat einfach zusammen die Zeit verbracht. Okay. Totgeschlagen manchmal auch. Aber
Das klingt jetzt ein bisschen, als hättest du nach deiner Schule eine Rap-Gangster-Karriere angestrebt und deine Zeit nur dort verbracht. Aber dem war ja bestimmt nicht so, oder?
Ja, also wie gesagt, Gangster-Karriere kann man da nicht nie behaupten. Würde ich auch nie. Es wäre mir total peinlich und es wäre auch total lächerlich, wenn ich das sagen würde. Ich habe sicherlich viele Erlebnisse auch gehabt, so, wo ich dann einfach ja so mit dabei war, aber das ist überhaupt nicht mein Stil. Ich bin der friedlichste Mensch auf Erden.
Das meine ich nicht. Also ich meine, was hast du parallel gemacht?
Ach so, war ja, natürlich. Ich habe immer, genau, das wollte ich eigentlich. Siehst du, schon bin ich ins Plaudern gekommen.
Sehr gut.
Ja, aus diesem ganzen Hip-Hop-Umfeld oder das, was ich gemacht habe, ist ja dann eine Videoproduktion entstanden. Also ich habe dann mit zwei Freunden Musikvideos angefangen zu drehen, also Hip-Hop-Videos angefangen zu drehen und bin darüber dann dazu gekommen, Kurzfilme zu drehen und habe dann jahrelang Filme gedreht und habe auch, wann war es, 2013, habe ich meinen großen Langfilm gedreht. Also darin mündete sozusagen dieser Beginn, das irgendwie im Hip-Hop irgendwie dabei zu sein, darüber dann Musikvideos zu drehen und dann letzten Endes 15 Jahre Filme zu drehen. Mhm. So.
Aber du hast eine Ausbildung gemacht dazu, ne?
Ja, mehrere sogar. Daneben habe ich dann noch eine Ausbildung als Film- und Videoeditor gemacht, also als Cutter.
Okay.
Ich habe studiert, ich habe Kommunikation studiert, ich habe eine Ausbildung als Bürokaufmann gemacht, nach der Schule direkt. Das meinte ich mit diszipliniert sein.
Ja, ja.
Also ich habe diesen klassischen Weg sozusagen bin ich gegangen, habe zusätzlich aber auch einen Weg noch gleichzeitig beschritten, der dazu null gepasst hat.
Okay.
Also so
eine Parallelwelt. Das meinte ich. Darauf wollte ich vorhin hinaus.
Genau.
Weißt du?
Also so, ich bin mein ganzes Leben sozusagen, bis ich dann mit meiner Persönlichkeit jetzt vor 4 Jahren endlich mal dann so zutage getreten bin, habe ich eigentlich mein Leben lang in Parallelwelten verbracht.
Okay.
Also nicht nur in diesem Segment, sondern dann eben auch in meinem privaten, persönlichen Segment.
Ja.
Und irgendwann ist das Fass halt so voll, dass es überläuft. Oder es musste einfach irgendwann mal explodieren sozusagen. Und bei mir ist es Gott sei Dank, weil ich eben auch diese Mentalität dann vielleicht aus dem Sport oder so auf dieses niemals aufgeben.
Ja.
Ne? Also so, ich hatte mal einen Moment in meinem Leben, wo ich dann wirklich fertig war. Also das war, als ich meine Filmfirma quasi, die ja dann zu einer Synchronfirma auch wurde, also aus dem Filmedrehen wurde dann irgendwie, weil man halt sich finanzieren musste und wollte, haben wir dann angefangen, Audioproduktionen zu machen. Und irgendwann hatten wir dann damals noch für die BSG oder als Subunternehmer gearbeitet oder für Video on Demand, also für Home-Entertainment-Produktionen, wo wir in unserer Piratenhöhle, also in so einem Piratenatelier, will ich es mal beschreiben, auch tolle Leute hatten. Frank Laubrecht oder Bernd Vollbrechts und Gundi Eberhards und Manfred Lehmann, also wirklich Patrick Winczewski, und die waren alle bei uns so zum Ende hin. Und die mochten uns auch, weil wir irgendwie vielleicht unkonventionell waren, aber trotzdem voller Leidenschaft und voll Bock darauf hatten, auf das, was wir gemacht haben, und super kreativ waren. Nur wurde das irgendwie zu einem Kind, was 7 Tage die Woche betreut werden wollte und vor allem halt auf der Produzentenebene. Und ich möchte keine Produzentin sein, mochte ich nie. Ich war noch nie eine große Zahlenreiterin oder irgendwie in dieser Trockenheit irgendwie zu Hause, sondern ich war schon immer irgendwie ein kreativer Mensch. Und da war dann der Punkt, dass wir gesagt haben, okay, das nimmt uns zu sehr ein. Wir leben nicht mehr selbstbestimmt, sondern wir müssen das tun, was unser Baby hier gerade verlangt von uns. Und das ist 24/7 zu schuften. So.
Wie viele wart ihr da?
Wir waren am Ende zu dritt, ja. Also mit Maurice Taube, kennst du vielleicht auch. Ja. Und Tarek Helmi war auch bei uns.
Okay.
Also als nicht als fester Bestandteil oder nicht als Firmeninhaber, aber als fester Bestandteil, als freier Mitarbeiter.
Ja.
So. Der hat wahnsinnig viel Regie bei uns geführt und Bücher geschrieben und tolle Arbeit geleistet. Und ja, und dann war das aber einfach vorbei. So.
Okay.
Das Thema war auserzählt. Nicht ausgelutscht, aber das auch. Und dann brach sozusagen dieses Firmament für mich weg, beruflich. Und privat war ich auch nicht auf der Höhe. Also so mit mir selbst war ich auch immer noch nicht im Reinen. Und da kam dann dieser Punkt, wo es an den Scheideweg geht, wo ich sage, da ist jetzt der Funke, der in alle möglichen Richtungen hätte ausschlagen können.
Für alle Hörer, die sich immer noch fragen, worum geht's jetzt bitte?
Ja.
Philippa ist geboren als Philipp Jahrke.
Stimmt.
Und kam jetzt, wir kommen auf den Punkt gerade zu sprechen.
Genau.
An einen Punkt im Leben, wo dir klar wurde, dass ich
was ändern muss.
Dass du was ändern musst.
Dass ich was ändern muss.
Okay.
Also mir war es ja selber noch nicht so wirklich bewusst.
Wie kam das? Wie wurde es dir bewusst?
Naja, wenn du wirklich in diesem leeren Raum schwebst, wo nichts mehr da ist, was ich gerade gesagt habe, das Firmament. Ja. Ich selber fühle mich nicht als eine wirkliche Persönlichkeit. Ja. Ich kannte mich selber nicht.
Ja.
Natürlich kennt man sich und man weiß, wer man ist. Man traut sich es nur nicht auf den Tisch zu packen. Bei mir war es jetzt jedenfalls so, gibt sicherlich auch andere Leute, aber bei mir war es so, dass ich mich nicht getraut habe oder ich habe mir wahnsinnig in die Tasche gelügt. Ich habe ja schon mein Parallelleben, auch das parallel, 20 Jahre lang geführt. Also ich bin heimlich mit Männern unterwegs gewesen oder zu anderen Transsexuellen gegangen. Und, aber ich habe mir das selber nie erlaubt, mir das einzugestehen.
So. Verrückt. Okay.
Also ich habe das wirklich so wahnsinnig doll überspielt mit Geschichten, die ich mir selber ausgedacht habe, an die ich mich dann wieder mit Lügen. Ich habe mir Lügen erzählt, an die ich mich dann klammern konnte, um ja nicht in mein Herz zu gucken oder in den Spiegel gucken zu müssen. Oder also so, ich wusste schon, wer ich bin, habe es aber nicht zugelassen.
Okay.
Für mich war immer ein großer Punkt, dass ich totale Angst hatte, dass ich verlassen werde, dass niemand möchte mit mir mehr was zu tun haben. Und dass ich einsam werde.
Mhm.
Aber an diesem Punkt, wo ich dann in diesem luftleeren Raum war, habe ich gemerkt, dass ich genau das bin. Also die größte Angst, die ich immer hatte, alleine zu sein, einsam zu sein, die wurde, also an den Punkt war ich eigentlich angekommen. Weil mich kannte niemand, ich kannte mich selbst kaum, ich konnte mit niemandem über mich sprechen, niemand wusste, wer ich wirklich bin. Mhm. Also Leute kannten Facetten von mir und alles, was ich mit diesen Menschen erlebt hatte, war auch echt. Aber niemand kannte mich wirklich oder komplett. So. Mhm. Dementsprechend konnte ich natürlich auch mit niemandem wirklich reden. So.
Das wollte ich dich gerade fragen, ob du in der Zeit jemanden hattest, mit dem du reden konntest.
Niemand. Also über mein Thema, was mich betrifft, wirklich mein Lebensthema, konnte ich mit niemandem reden.
Auch mit den Personen, die du gelegentlich getroffen hast? Oder?
Auch nicht.
Okay.
Für mich war das immer kurz treffen und schnell wieder weg.
Okay.
So. Und dann auch aus dem Kopf raus,
Du hast dir auch keinen Therapeuten gesucht,
um das
für dich klarzustellen oder so?
Gar nichts. Mhm. Also ich habe das bis zu einem gewissen Punkt, weil ich ja dann Momente hatte, wo ich mit Menschen zusammen war, die meiner Fasson sind sozusagen. Aber ja, wie gesagt, ich hatte mir da Geschichten zu ausgedacht. Ich kann das hier ruhig erzählen, ist ja gar kein Problem. Ich bin eine offene Person. Ich hatte mir eine Geschichte, ist heavy. Also liebe Zuhörer, ich bin ein lustiges Mäuschen, aber es gibt immer auch Schattenseiten im Leben. So. Und ich hatte zum Beispiel, vielleicht kann sich ja der ein oder andere ein Beispiel dran nehmen oder so, ne? Kann ja auch sein. Ich hatte mir eine Geschichte ausgedacht, dass ich als Kind, dass sich jemand an mir sexuell vergangen hat, was nie passiert ist.
Mhm.
Aber ich habe mir diese Geschichte ausgedacht, um für mich einen Anker zu haben, dass wenn ich mich getroffen habe mit einer Transperson oder mit einem Mann oder sonst irgendwas, dann konnte ich immer wieder auf diese Lüge zurückgreifen, auf diesen Anker, auf diese Geschichte. Ach ja, ich habe das ja nur gemacht, weil ich damals ja missbraucht wurde oder so. Mhm. Damit ich dann mich sozusagen wieder in diese Realität zurückbringen konnte. Also, dass ich einen Grund hatte für mich, dass ich das tue. Aber das war ein gefakter Grund. Also, das war nicht die Wahrheit. Aber ich habe trotzdem daran geglaubt. Also man kann sich so sehr selbst in die Tasche lügen, dass man wirklich daran glaubt. Mhm. Und diesen Anker hatte ich über Jahre so, dass ich, dementsprechend habe ich dann die Situation auch immer wieder abgehakt. Als Trauma, was ich immer wieder durchleben muss oder so. Also eine total skurrile, verrückte Welt, in der ich gelebt habe. Also kein Wunder, dass man da dann nicht bei sich ist oder einen geraden Weg gehen kann oder darunter wahnsinnig leidet. Und das hat dann eben genau dazu geführt, wovor ich so unglaubliche Angst hatte. Dass ich diese ganzen Unwahrheiten, also so, die anderen Leute sind völlig egal, aber ich, was tut man sich selber an? Und was, ne? Und das hat dann genau dazu geführt, dass die größten Ängste wahr geworden sind. Nämlich, dass ich dann mich einfach unendlich einsam gefühlt habe. Und an dem Punkt habe ich dann gesagt, und weil ich halt eigentlich ein positiver Mensch bin, weil ich wahnsinnig viel Energie habe, weil ich unglaublich mutig bin, habe ich dann gesagt, okay, dann probiere ich jetzt was aus. So. Mhm. Ich kann Leute verstehen, die in so einem Moment sagen, okay, ich kann nicht mehr. So, also so habe ich mich auch gefühlt, ich kann nicht mehr. Und ich habe verstanden, warum Leute sich vor die U-Bahn werfen, weil die einfach keinen Bock mehr haben, weil die einfach keinen Bock mehr auf den Schmerz haben, die haben keine Lust mehr, perspektivlos zu sein, sie sehen keinen Ausweg.
Hast du suizidale Gedanken gehabt?
Nee. Ich habe nur diesen Gedanken gehabt, dass ich gesagt habe, okay, ich kann verstehen, dass Leute das nicht mehr ertragen. Ja. Aber das kommt für mich nicht in Frage, weil ich nicht so gestrickt bin. Ich bin nicht so ein Mensch, ich gehe immer nach vorne. So, und habe immer versucht, das ist das Wichtige, dass ich irgendwie immer diese kleine Brücke auch mir gebaut habe und immer versucht habe, komm, ich versuch's, ich mach's, ich tue es, yeah. So, das war immer mein Ansatz für alles in meinem Leben. Ja, und dann habe ich gedacht, ich fahre jetzt nach Brasilien und besuche eine Freundin von mir, eine Ex-Freundin, ich hatte ja auch Freundinnen immer in meinem Leben. Eine wunderschöne Frau, Marcela. Balletttänzerin, Deutsche Staatsoper, eine Traumfrau. Jeder Mann, jeder würde sofort sich verlieben. Mhm. Wunderschön, wirklich. Marcela, alleine schon der Name. Und sie,
hat sie auch eine Instagram-Seite?
Hat sie, ja. Ja, sie ist toll. Weil sie hatte ein bisschen, jetzt nicht diese Geschichte, aber auch irgendwie eine ähnliche Geschichte, weil sie halt ganz früh aus Brasilien mit 14 nach Deutschland gekommen ist, ins Ballettinternat und auch ein sehr hartes Leben hier hatte. Eine sehr harte Jugend. Ballettwelt ist nochmal, das ist wirklich ein Haifischbecken mit, da geht's nur mit Hauen und Stechen und Ellbogen und das ist ganz schlimm, ganz schlimme Welt.
Auch und körperlich sehr.
Sehr, sehr anspruchsvoll. Wahnsinnig intelligente Frau. Super talentiert, tolle Künstlerin. Und da hat man sich so ein bisschen getroffen. In diesen Historien sozusagen. Ja. Wir haben uns immer auch nach der Beziehung immer noch sehr verbunden gefühlt und sehr gut verstanden. Mhm. Und dann habe ich sie angerufen, habe gesagt, du, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt irgendwas tun. Und dann meinte sie, na dann komm doch zu mir. So, und dann bin ich halt nach Brasilien gefahren, am nächsten Tag oder ein paar Tage später. Also das war wirklich dann let's do it wieder, der Gedanke. Und wie es halt so gekommen ist, hatte sie jetzt natürlich in dem Moment, wo ich kam, doch keine Zeit. Und dann musste ich halt alleine irgendwie erstmal 2 Wochen rumreisen in Brasilien und landete auf der Ilha Grande, eine tolle Insel bei Rio. Dschungelinsel, gibt keinen Strom oder fällt 3-mal am Tag aus, gibt auch keine Autos. Da ist hippiemäßig Partyvölkchen ein bisschen Geheimtipp immer gewesen. Also da gibt es keine Europäer großartig, sondern wenn, dann Südamerikaner oder so wissen darüber Bescheid. Und da traf ich Carla und ich hatte auch immer so meine Routines, auch mit Frauen. Also so, ne, war ja auch ein cooler Typ oder glaube ich jedenfalls.
Bist du immer noch?
Ja. Yeah.
Coole Type,
ja. Und und dann habe ich sie so angebaggert und sie hat gar nicht drauf reagiert. Und ich dachte so, why? Hab's nicht gepeilt und verstanden. Und irgendwie war die mir aber super sympathisch und die war auch richtig cool mit mir. Und dann bin ich zurück nach Deutschland. Ich hatte Marcella noch kurz getroffen. Wir haben auch kurz gequatscht. Ich habe nicht darüber mit ihr gequatscht. Aber ich habe dann mit Carla darüber gequatscht, weil ich ihr dann in Deutschland immer noch mit ihr WhatsApp geschrieben habe und so und sie immer noch irgendwie so ein bisschen bezirzt habe. Und irgendwann meinte sie, ey, peilst du das nicht? Du bist total nett und süß und alles ist cool, aber ich bin lesbisch, Mann. Und das war für mich so ein Ankerpunkt. Da habe ich gedacht so, krass, das ist eine Person, die kennt niemand. Kein Freund von mir, niemand aus Berlin wird ihr zufällig über den Weg laufen oder irgendwas. Niemand kennt sie. Sie ist tausende von Kilometern entfernt. Sie ist homosexuell. Sie hat das durchgemacht, was ich in mir trage. Oder sie lebt das, was ich in mir trage. Vielleicht kann sie mir helfen. So, und dann war das für mich sozusagen die Tür, die Brücke, über die ich gehen konnte. Ich habe mich ganz langsam rangetastet, habe ihr ein bisschen, immer ein bisschen was erzählt und irgendwann hat sie das dann schon gepeilt und meinte so, hey, alles cool. So, du bist die Person, die du bist. Und wenn du das nicht akzeptierst, dann wirst du irgendwann doch vor der U-Bahn landen oder so. Weil das ist gegen deine Natur. So, du musst peilen, wer du bist. Und du musst ehrlich mit dir sein. Was andere Leute sagen, ist scheißegal. Und einsam oder so kannst du sowieso nicht mehr sein, weil am Ende hast du immer noch mich oder deine Eltern oder wer auch immer cool mit dir sein wird. Und es werden Leute cool sein. Vertrau einfach darauf. Und sie hat mir den Mut gegeben und die Power gegeben, das erstmal für mich zu peilen. Dann habe ich eine Therapie begonnen, dann habe ich dies gemacht, dann habe ich das gemacht, habe das erstmal für mich an den Start gebracht, habe erstmal für mich Erfahrungen gesammelt, Frauenkleider oder so, ne? Oder Perücken oder mich zu Hause geschminkt oder ja, einfach diese Dinge gemacht. Erst bei mir zu Hause, nur dann nachts heimlich die Treppen runter, zum ersten Mal draußen gewesen. Und so Step by Step habe ich mir für mich erstmal meine Realität oder mein mich selbst erobert, sozusagen.
Ja, ja, ging es denn für dich eher darum, dass du das Gefühl hattest, im falschen Körper zu stecken? Oder wie kann ich es mir vorstellen?
Ja, es ist das Gefühl.
Okay, also dir wurde allmählich bewusst, was mich so stresst, was mir schwerfällt.
Ja,
ist genau. Das so zu akzeptieren?
Also ja. Also ich habe zum Beispiel, entschuldige, dass ich da die ganze Zeit reingrätsche.
Alles gut, nein, ich bitte dich, ich frage ganz, ganz naiv, weil es ist, ich finde es wahnsinnig interessant, wie das dazu kommt, also wie sich das anfühlt.
Also zum Beispiel, man sagt ja, wenn Leuten eine Extremität amputiert wird oder so, dann haben die einen Phantomschmerz. Mhm. Und so fühle ich mich zum Beispiel mit Brüsten. Mhm. Ja? Also nur ein Beispiel jetzt aus vielen anderen Beispielen. Ja. Und das tut mir weh, dass ich die nicht habe.
Okay. So.
Deswegen ist es für mich auch ein ganz klarer Weg, wirklich mich auch zu transformieren. Mhm. Also, weil ich möchte einfach nur den Körper haben, in dem ich mich sehe oder den ich fühle, der jetzt vielleicht noch nicht da ist, aber ich fühle ihn trotzdem. Okay. Und ich habe mich auch immer schon heimlich geschminkt oder Kleider angezogen oder so. Halt nur für mich. Ich habe dann das sofort immer wieder von mir geworfen. Also, aber ich habe in diesen kurzen, kleinen Momenten immer schon gefühlt, wie entspannt ich bin, wie ruhig, wie wohl ich mich fühle. Und als ich das erste Mal dann sozusagen auch in einem Kleid mit Brüsten vorm Spiegel stand, war ich zum ersten Mal ruhig. Also ich hab in den Spiegel geguckt und habe sofort gesehen, ach, da bist du ja. So. Und das war sozusagen wie eine Wiedergeburt. Also siehst du, manche Leute können sich doch an ihre Geburt erinnern. Ich nämlich an meine zweite Geburt. Cool. Genau. Und man kann das gar nicht so beschreiben, aber man weiß in dem Moment, das ist richtig. So. Und da habe ich mich gesehen und mich geliebt.
Erleichtert gefühlt?
Total. Total. 100.000 Steine sind. Die Bärin hat nicht mehr gebrüllt in mir. Mein Leben lang war in mir drin, ein Krieg. So. Und das war der Friedensvertrag. So.
Wie war es mit deinen Eltern? Wann hast du es ihnen gesagt oder wie hat sich das denen eröffnet?
Ich habe es denen dann von mir aus gesagt.
Ja.
Irgendein Ostern oder so. Da hatte ich dann schon auch mich verschiedenen Leuten geöffnet.
Ja.
Meine Eltern waren nicht die Ersten. Freunden. Vorzugsweise Freundinnen. Ich hatte auch schon immer viele Freundinnen. Weil ich dachte, vielleicht nehmen die das besser auf als Männer. die dann vielleicht denken, was hat die jetzt immer auf mich gestanden oder so? Mhm. Oder also Kumpels, mhm. ne? Was nebenbei nicht der Fall ist. Kumpels waren immer Kumpels. Habe ich auch nie, auch nicht nur eine Sekunde Gedanken dran verschwendet jemals. Aber ja, es wussten dann schon Leute und ich hatte schon die Sicherheit für mich und aus meinem Umfeld sozusagen so. Und ja, und dann war das ganz rührend mit meinen Eltern auch. Also ich habe meiner Mutter gesagt, das war irgendwie ein Sonntag und meinte so, du, ich muss dir was sagen. Und sie natürlich so, wow, sofort Panik, was denn? Du musst es sofort sagen, sonst kann ich nie wieder schlafen, sofort. Und ich meinte, nein, und komm doch dann irgendwie übermorgen zu mir. Und ja. um 12 und um 10 klingelte aber schon die Klingel unten. Also sie konnte wirklich nicht schlafen und es war auch gut, dass es dann so schnell passiert ist. Und dann habe ich ihr das halt gesagt und sie war total, hat mich sofort in den Arm genommen, hat meine Hand genommen und war wahnsinnig offen. Mhm. Also hat einfach eigentlich nur gesagt, ich wusste, dass mit dir was nicht stimmt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte irgendwie ADHS oder irgendwie sowas oder mhm. irgendwas stimmt mit dir nicht. Aber da konnte ja keiner was von an, so irgendwie, weil ich habe da schon auch mein komplettes schauspielerisches Repertoire oft aufgeboten, damit das niemand merkt. So, aber ja, sie war cool damit. Was noch cooler war sogar, war, dass sie sich selber gefragt hat, was habe ich falsch gemacht, dass mein Kind irgendwie nicht das Vertrauen sozusagen hat, mir das zu sagen. Mhm. So, was ist mit mir? So, das war eigentlich ein schöner Moment auch. Und dann meinte sie, alles klar, dann weiß ich jetzt Bescheid. Okay, mal gucken. Natürlich macht sich eine Mutter auch Sorgen.
Das ist ja erstmal auch wahrscheinlich die Angst von ihr gewesen. Hoffentlich ist sie nicht krank.
Ja.
Beziehungsweise und, eher noch damals, aber...
ja, natürlich. Also so,
geht's dem Kind gut?
Genau, geht's so. Dem Kind gut? Das ist ganz besonders wichtig für meine Eltern. Mhm. Sind die abgesichert? Geht's denen gut? Was soll bloß aus denen werden? Und das war da natürlich auch. Und da hatte sie auch Sorge in dem Moment, weil sie natürlich sich versucht hat, in mich hineinzuversetzen und wusste, mein Kind wird auch bestimmt Probleme bekommen. Also so auf der Straße oder Leute, die sie an... Sie hat ja auch keine Erfahrung damit, ne? Also so sie wusste darüber gar nichts, so, ne? Also hat sie sich natürlich Sorgen gemacht, wie soll sie beruflich, was wird damit und so, wird sie jetzt Schwierigkeiten bekommen. Mhm. Aber in dem Moment war das erstmal so dieser Befreiungsmoment und da war sie für mich da und hat dann halt gesagt, gut, jetzt müssen wir zu deinem Papa noch und dem das auch noch erzählen und wie gesagt, Badelatschen, super entspannter Typ, saß da mit Fuß über dem Sessel und hat auch nur gesagt, so pass auf, du hättest dir unheimlich viel Leid erspart, warum hast du das nicht gesagt? Aber egal, schieß los, so, erzählet mir. Und hat er sich dann sowas gedacht, oder? Ich weiß es nicht genau. Und ja, und hat dann gesagt, du, das, oder andersrum, sowas, warum hast du das nicht gesagt? So, und dann habe ich gesagt, so, naja, ich wollte ja immer nur normal sein. Und dann meint er, normal, was ist normal? Alles ist normal, nichts ist normal. Manche Leute sind eine Pflanze, manche sind grün, manche sind braun, manche sind weiß. Das ist die Mutter Natur, die hat dich so geschaffen und du bist mein Kind und ich liebe dich. Punkt. Und damit war die Sache geklärt. Also,
ich mag deinen Vater jetzt schon, obwohl ich ihn noch nie getroffen habe.
Ja. Ganz entspannt alles, wirklich cool. Und das war die Basis, das ist das Wichtigste überhaupt, dass man die Familie mit an Bord hat. Für meinen Bruder war es vielleicht nicht ganz so einfach am Anfang, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich war auch jetzt vielleicht bis auf die ersten 2 Monate, wo es auch sehr für mich alles wahnsinnig aufregend war, war ich aber von Anfang an eigentlich schon doch relativ entspannt, was andere Leute angeht und Erwartungshaltung oder, also ich habe nie von irgendjemandem was erwartet, so, dass er irgendwie auf mich zugehen muss oder sich in irgendeiner Form, sondern ich habe immer gedacht und auch mir von anderen Leuten Infos eingeholt, gib allen Leuten alle Zeit der Welt. So, Leute, die dich mögen, die werden das früher oder später peilen und den Menschen dahinter sehen, weil es geht ja nicht darum, was man ist, sondern nur, ob man ein gutes Herz hat. Und mein Charakter ist mein Charakter, der war vorher so, wie er jetzt ist, nur vielleicht, ja, nicht so beieinander, will ich mal sagen, aber immer schon, glaube ich, ein guter Mensch gewesen. So, und jetzt ist mit meinem Bruder alles cool. So, das hat halt die Zeit hat's halt gebracht. So, ne? Und es war für mich dann eben auch wie ich sagte, wahnsinnig erleichternd. Endlich habe ich Ruhe, endlich kann ich mich konzentrieren, fokussieren auf mich selber, nur auf mich. Mhm. Nicht mehr irgendwie 1000 verschiedene Wege einschlagen gleichzeitig, die alle irgendwie ins Chaos führen, sondern ich konnte endlich mal durchatmen, mich zurücklehnen und meinen Weg einschlagen. Und seitdem fällt mir alles viel, viel leichter. Ich habe das beim ersten Synchrontermin gemerkt, um mal wieder auf diese Synchronnummer auch zurückzukommen.
Ja, gerne.
Nie von gesprochen, die Stimme dahinter. und habe gemerkt, wie ich am Pult stehe. Und ich war einfach relaxed. Ich war entspannt. Mhm. Ich habe keine noch innerlichen Dialoge geführt oder musste nichts verheimlichen oder musste nicht irgendwie mich irgendwie geben oder sonst irgendwie, sondern ich war einfach nur ich und ich war so entspannt und auf einmal funktionierte es. Mhm. So.
Vorher das heißt, beruflich hast du das auch gemerkt, dass es total halt besser lief.
Natürlich, viel, viel besser. Mhm. Okay. Weil ich viel mehr bei mir war, bin, meine Talente, meine Fähigkeiten für mich einsetzen kann.
Ja.
Und vorher konnte ich das einfach nicht. Ja. Das war, oder es war wahnsinnig schwierig.
Wird das denn jetzt mal, entschuldige, aber ganz, ganz doof gefragt, weil du sprichst ja, du hast ja Männer gesprochen, du hast, man kann es ja nachlesen, diverse Männerrollen gespielt, gesprochen. Die wirst du ja bestimmt teilweise weiter sprechen. Oder wird sich deine Stimme noch verändern?
Nein. Die Stimme verändert sich nicht. Das ist eine anatomische Sache tatsächlich.
Ja, ja.
Wenn man in die Pubertät kommt als Mann,
ja,
dann senkt sich der Kehlkopf ab.
Ja.
Und der Raum wird größer.
Mhm.
Also das Volumen wird größer. Das lässt sich durch Hormone anatomisch nicht mehr rückgängig machen. Mhm. Also meine Stimme ist meine Stimme. Die ist sozusagen nach der Pubertät auserzählt.
Okay.
Ich kann das über Logopädie, ja, Sprachtraining, kann ich meine Stimme natürlich weicher machen. Oder mir andere Tonlagen antrainieren.
Mhm.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine Stimme ist meine Stimme. Die liebe ich und die bleibt so, wie sie ist. Natürlich spreche ich wahrscheinlich schon weicher als früher, weil es mir halt einfach angenehm ist.
Ja.
Oder es gibt Momente, wo ich ja, andere Dinge zulasse, andere Facetten von mir zulasse und dann bin ich ganz weich oder ein kleines Mäuschen oder so. Das passiert natürlich, aber seltenst im beruflichen Umfeld, wo ich ja dann doch ja, eine gewisse Funktion ausfülle, ob in der Regie oder jetzt beim Sprechen. Wenn ich jetzt natürlich Transsexuelle spreche, natürlich höre ich mir an, wie sprechen die.
Mhm.
Und kann das natürlich charakterlich oder emotional natürlich sehr gut nachempfinden.
Mhm.
Und kann mich dahingehend natürlich auch anpassen. Aber ich glaube, das ist am Ende des Tages auch nichts mehr als schauspielerische Empathie oder Fähigkeit, Dinge zu erfüllen oder Haltungen aufzubauen oder so.
Wir hatten auf dem Gang uns schon einmal drüber unterhalten. Deine Transformation passiert ja gerade in einer Zeit, in der diese Debatte um Transgender gerade sehr groß ist.
Ja.
Wie erlebst du das? Erlebst du das als sehr positiv für dich oder empfindest du das eher als merkwürdig? Oder wie ist das für dich bei diesen ganzen Kontroversen, bei vielen Pro und Contra?
Also in erster Linie finde ich es natürlich super, dass in vielen Produktionen Transgender spielen.
Mhm.
Einfach um die Entwicklung der Menschheit voranzutreiben, dass die Leute, die Menschen endlich mal peilen und einsehen, dass es eben nicht um Äußerlichkeiten geht. Das finde ich super.
Mhm.
Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn ich gefragt werde, ob ich transsexuellen Rollen sprechen möchte, wahnsinnig gerne. Also ich hatte das ganz am Anfang, dass dann Leute mir gesagt haben oder mich gefragt haben, ja, wie ist das dann, wenn du dann nur noch auf Transgender-Rollen besetzt wirst? Ich habe überhaupt gar keine Probleme mit Transgender-Rollen. Ich find's, merke das, dass ich immer weniger und weniger und weniger Männerrollen spreche. Bis auf bei ein paar Leuten, die eben da aus einer anderen Ecke kommen und mich seit Jahren kennen und wissen, was ich sprechen kann und was nicht. So, wenn es stimmlich passt, also spielerisch, gibt es da gar kein Problem. Habe ich ja auch 40 Jahre meine Männerwelt gehabt, ne? Also so, ich weiß auch da, wovon ich spreche, sozusagen. Ja. Aber gut, das ist dann halt so. Es wird weniger und weniger. Aber ich bin jetzt nicht unglücklich oder so. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich Transgender-Rollen sprechen kann. Ich finde es großartig, dass ich da auch, es fällt ja immer wieder das Wort Authentizität und so. Und ich, das ist auch für mich ein großes Thema, authentisch zu sein im Leben. Und wenn ich da einen kleinen Beitrag zu leisten kann, dann mache ich das gerne.
Gerade jetzt ist ja auch durch Elliot Page, ehemals Ellen Page, in den Netflix-Serien das Thema groß aufgekommen. Ne? Also ich meine, sie hat sich jetzt, oder er hat sich jetzt gefunden, er hat sich geoutet oder gemerkt, dass er im falschen Körper steckt und jetzt Männerrollen spielen möchte oder wird. Mhm. Die Fans haben natürlich auch gesagt, ey, schade, wie geht die Figur weiter, wirst du die weiterspielen? Wie sieht das da aus, was er ja auch glaube ich, weiterhin macht? Ich bin gespannt, wie sie es auflösen, was da passieren wird, keine Ahnung. Aber es ist ja gerade wirklich allgegenwärtig, habe ich das Gefühl.
Ja.
Bis hin zu Überlegungen, ob man noch eine dritte Toilette irgendwo einführt oder sowas.
Ja.
Als du das erste Mal gehört hast, was hast du gedacht? Aus dem Bauch raus?
Brauche ich nicht, weil ich finde, dass auch immer wieder eine neue Art von Abgrenzung ist.
Ja.
Also ich fühle mich als Frau durch und durch. Mhm. Oder ich denke da gar nicht drüber nach.
Das ist gut.
Mhm. Also so, ich denke gar nicht, oh, Frau, Mann, sondern ich bin ich irgendwie.
Ja.
Ich möchte nicht auf eine Männertoilette gehen. So kann ich auch. So, wenn es nicht mehr aufzuhalten ist, hätte ich damit auch kein Problem. Fühle ich mich aber nicht so wohl wie auf der Frauentoilette. Mhm. Dann gehe ich halt auf die Frauentoilette. Mhm. Auch da gibt es mal komische Blicke.
Ja.
Also, was will denn die jetzt hier? Oder die ist doch gar keine Frau oder weiß ich nicht, so, also so, ich bin ein Beideswesen auch irgendwo. Also ich stehe auch irgendwie zwischen den Stühlen. Aber ich will weder dem einen noch dem anderen wehtun. Mhm. So. Und ich habe für mich festgestellt, wirklich ganz krass hat sich das für mich rauskristallisiert. Es gibt einfach Menschen, die offen sind, die haben kein Problem. Und dann gibt es Leute, die Stress machen oder mit sich selber vielleicht unzufrieden sind.
Ich glaube, das ist ja oftmals
eher der Punkt. Oder denen halte ich dann vielleicht einen Spiegel vor oder so. Ach, die hat sich jetzt hier irgendwie frei gemacht und ich nicht.
Ja,
aus kulturellen
weiß.
Dingen oder aus traditionellen Dingen heraus, dass es da Probleme gibt.
So eine Anfeindung erlebst du?
Ja, ständig.
Okay.
Ständig.
Okay. Tut dir das weh?
Also es ist nicht angenehm.
Mhm.
Natürlich, wenn du in ein Gesicht guckst, was Abscheu und Ekel aussagt. Oder
ja.
Das ist aber jetzt nicht so schlimm wie Aggression.
Mhm,
Aggression finde ich schlimm.
Ja.
Das erlebe ich auch. Und
ja.
Das ist schlimm. Da habe ich Angst auch.
Das tut mir leid, dass du das erleben musst. Also, dass wir da halt noch nicht an so einem Punkt sind gesellschaftlich, wo das halt einfach akzeptiert wird und dazugehört.
Ja, also ich bin ja Gott sei Dank mit meinen Jungs aufgewachsen und kann mich wehren. So.
Mhm.
Also so, wenn es drauf ankommt, wäre ich eine Person, die sich wehren könnte.
Mhm.
Muss ich nicht. Ich mache die Bruce Lee-Taktik. Ein guter Kämpfer oder in meinem Fall eine gute Kämpferin ist die Person oder die Kämpferin, die einem Kampf immer aus dem Weg geht.
Mhm.
So, also ich würde,
weise Worte.
Ja, ich würde niemals einen Kampf suchen.
Mhm.
So, auf gar keinen Fall. Aber ich weiß, okay, wenn es hart auf hart kommt. Es gibt natürlich die Situation, das ist auch immer 4, 5, 6 Leute, das sind die brenzligen Situationen. Ich habe noch nie eine aggressive Situation erlebt mit einer Einzelperson. Noch nie. Ich habe immer nur aggressive Situationen erlebt, wenn es 4, 5 oder 6
mehrere Personen
sind. Dann ist immer dieses Gruppenverhalten und diese Gruppendynamik und dann wird es brenzlig. So. Dann verdrücke ich mich. Also ich habe meinen Surround-Blick irgendwie gecheckt, wenn ich eine Gruppe von Männern sehe. 5 Frauen habe ich noch nie angemacht, das muss ich auch ganz deutlich sagen. Oder sind mir blöd gekommen, aber wenn es jetzt 5 Männer sind und ich sehe 5 Männer schon von Weitem auf mich zukommen, dann wechsle ich die Straßenseite. Schon 100 Meter vorher. Ich bin eh schon immer eine super Beobachterin gewesen, habe schon immer meine Umgebung abgecheckt und bin sehr sensibilisiert für Stresssituationen oder so. Und ja, und da habe ich einfach den Blick dafür entwickelt, dass ich sehe und weiß, okay, das wird eine Situation sein, da könnte ich mich nicht wehren.
Das bringt das Hip-Hop-Business manchmal so mit sich, dass man
das,
so
ich sag ja,
Stress
alles,
relativ früh irgendwann erkennt.
Ja klar, also ich sag ja, mich fragen auch oft Leute, schade, dass du es erst so spät gemacht hast, ne? Und dich gefunden oder geoutet hast oder so. Aber ich denke mir, nein, ich habe diese ganzen Erfahrungen in meinem Leben alle gebraucht. All diese ganzen Erfahrungen, alles, was ich erlebt habe, kommt mir jetzt zugute.
Mhm.
Also ich habe einen riesen Erfahrungsschatz in meinem Leben. Ich bin ja total weggekommen, ne? Wir waren eigentlich...
Alles gut.
Du bist
genau am richtigen Punkt, Papa.
Okay, okay. Ja, waren ja bei diesen ganzen Ausbildungen plötzlich...
Ja, aber das ist ja genau das irgendwie. Das ist das, was, ich glaube, was unsere Hörerschaft interessiert und was du halt auch jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst, die vielleicht an einem ähnlichen Punkt sind oder sich noch nicht trauen, sich bestimmte Sachen einzugestehen oder vielleicht das schon gemacht haben, aber nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Insofern finde ich das ganz, ganz wichtig, dass du sowas erzählst, auch diese Erfahrung, ne? Dass man sagt, ey, es ist normal, dass man teilweise leider Stress kriegt und wie mache ich das am besten, wie kann ich das präventieren, wie gehe ich damit um?
Also es gibt natürlich kein Rezept, weil das ist der Butterfly-Effekt, hier schlägt ein Schmetterling mit seinen Flügeln und in Japan bricht ein Erdbeben aus. Mhm. Du kannst jetzt nicht wissen, was um der nächsten Ecke auf dich wartet oder passiert. So, da kann es schon auch Momente geben, toi, 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 habe ich jetzt noch nicht erlebt. Aber ich bin sensibilisierter darauf. Nichtsdestotrotz bin ich ein Mensch, ich erlebe das, aber es ist die Frage, wie gehe ich damit um? So, lasse ich mich jetzt davon einschränken? Gehe ich jetzt nicht raus? Oder stelle ich mich den ganzen Dingen? Und das ist so eine Grundsätzlichkeit im Leben. Man muss sich halt den Dingen stellen. Sonst lässt man sich wieder in eine Kiste sperren. Und ich war lange genug in meiner eigenen Kiste versteckt. Und da habe ich mich draus befreit. Da will ich nicht mehr sein. Also ich denke jetzt nicht die ganze Zeit daran. Wie gesagt, ich bin sensibilisiert. Situationen, die ich erkenne, das läuft schon von automatisch ab. Dann gehe ich halt auf der andere Straßenseite oder hab kurz mal Herzrasen oder so. Aber ich finde es viel cooler, wenn ich in ein Café reingehe und da ist ein super hübscher, netter Typ hinterm Tresen, der mich anlächelt, mir meinen Kaffee macht, freundlich zu mir ist und mich angrinst. Und das nehme ich mir gerne mit nach Hause. Mhm. Also so die positiven Dinge des Lebens, da lege ich meine Aufmerksamkeit drauf. Mhm. Das ist, glaube ich, so wie ich es erfahren habe, die weisere Entscheidung, sich auf Dinge zu konzentrieren, die einen voranbringen, die einem gutes Gefühl geben und sich daran dann einfach erfreuen. Und ja.
Dazu noch so eine Operweisheit, aber sie bestätigt sich immer mal wieder in meinem Leben, hatte ich auch in den letzten Tagen. Oftmals sind herbe Enttäuschungen, die einen wirklich frustrieren und manchmal wirklich sehr ärgern, im Endeffekt für irgendwas gut.
Absolut.
Und man sieht es in dem Moment nicht und sagt, egal ob es jetzt privat ist oder beruflich oder eine schlechte Begegnung, wie du es gerade angesprochen hast, mit irgendjemandem. Und 3-4 Tage später oder irgendwann passiert etwas, wo man sagt, boah, damals, dafür war das gut.
Genau.
Egal in welchem Sinne, das ist mir schon so oft im Leben passiert.
Ja, total.
Ich spinne jetzt, man kriegt einen Job nicht, man gewinnt ein Casting nicht, aber... Irgendwann kommt noch eine ganz andere schöne Rolle und sagt, oh Gott, wenn ich das eine gekriegt hätte, das hätte ich gar nicht machen können, das hätte gar nicht gepasst, hätte gar nicht geklappt, zeitlich. Oder du kannst nicht in Urlaub fliegen und musst irgendwas absagen, deswegen. Und genau aus diesem Grund passiert etwas anderes Schönes.
Ja.
Den Blick dafür entwickeln, es soll keine Entschuldigung sein für Sachen, die manchmal einfach nicht hinhauen im Leben. Auch das gibt es natürlich, dass man sagt, Mist. Aber manchmal stellt sich auch da viele Jahre später raus, lass es auch eine Beziehung sein. Ein Mädchen hat dich betrogen.
Ja.
Und du bist frustriert und sagst dir, oh, was für eine Scheiße irgendwie. Mann, warum musste mir das passieren? Das wäre die perfekte Frau gewesen.
Ja.
Ja, und soll ich dir was sagen? Irgendwann später lernst du eine andere kennen und sagst dir, boah, die ist ja eigentlich noch viel, viel besser.
Ja,
hätte ich wahrscheinlich sonst nie kennengelernt, wenn das andere nicht passiert wäre.
Ja.
Nur so als Beispiel, als kleinen Trost für alle Enttäuschungen des Alltags, die euch da draußen vielleicht gerade ereilt haben. Es wird besser.
Ja.
Wie sagt man so schön, wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende?
Genau, richtig. Ja, aktiv sein. Aktiv sein und Mut haben,
das
Positive zu sehen.
Genau. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende.
Ja. Adam, so schön hätte es keiner von uns gerade sagen können. Vielen lieben Dank dafür. Und apropos gut, sag mal, die meisten oder die Berliner in unserer Hörerschaft, die können dich ja momentan, sollten sie denn nicht mit dem Auto, sondern mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein, täglich hören, oder?
Ja. Ja.
Überall, auf den Bahnsteigen, in den Bussen, in den S-Bahnen, überall.
Überall.
Wahnsinn, du hast wochenlang im Studio gehangen, nachdem du dich durchgeboxt hast oder die Leute Lust auf dich hatten, auf deine tolle Stimme, ja. Dass du die neue Stimme der BVG, der Berliner Verkehrsbetriebe, wurdest. Freust du dich darüber? Ja, oder?
Ja, mega doll.
Mega doll. Siehst du, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie sehr?
Du, Adam, kannst nachempfinden und du müsstest es auch wahrscheinlich nachempfinden können. Also ich bin zu 1000% Berlinerin, bin hier aufgewachsen, geboren und aufgewachsen, habe meinen Lebensmittelpunkt, mein Umfeld hier. Und man hat sein halbes Leben in Bahnen und Bussen verbracht. Mhm. Und nicht nur, um von A nach B zu kommen, sondern um sich auch mit Kumpels zu treffen oder so. Man hat sich auf U-Bahnhöfen getroffen oder an U-Bahnhöfen. Mhm. Hat immer schon eine Beziehung gehabt zu diesem Unternehmen. Ist halt so...
Ob man wollte oder nicht.
Ob man wollte oder nicht. Das ist halt sozusagen so ein bisschen so die Blutbahn, ja, von Berlin. Bringt einen überall hin. So. Und gerade ich aus Kladow, wenn ich irgendwo hingefahren bin, da gab es keine Bahnen. So, ich musste immer mit dem Bus fahren. Von Kladow fährst du überall 2 Stunden hin mit dem Bus. Also habe ich immer schon mindestens 2 Stunden Hinfahrt, 2 Stunden zurück, 4 Stunden dann irgendwo im Bus gesessen. Mhm. Also so wahnsinnig viel Zeit in diesem Ding verbracht. So.
Ja. Geht's dir auch irgendwann mal auf den Sack mittlerweile, wenn du fährst und dir sagst, na jetzt, schon wieder ich?
Na, jetzt fahre ich gar nicht.
Okay, wegen Corona meinst du gerade? Oder?
Ja, nee, ich habe mein kleines Autochen.
Okay.
Und, aber natürlich bin ich schon gefahren. Ja. Also so einfach auch, um es abzuchecken. Mhm. Bin ja auch,
du Arbeit überprüfen, das kann man ja sogar nicht steuerlich geltend machen.
Unbedingt,
ne?
Absolut, gleich eingereicht, die 1,50. natürlich. Und ich fand es auch Hammer. So, also ich bin auch Fan von mir, schon auch immer gewesen.
Schön, dass man das so sagen kann.
Ja, kann man sagen.
Kann man uneitel sogar sagen.
Absolut.
Oder minimal eitel.
Ja, also muss ja nicht jeder teilen, aber ja, ich fand immer bisher nicht alles natürlich, aber viele Dinge fand ich auch schon cool, was ich gemacht habe. Mhm. Und da war es jetzt auch so. Also so, da habe ich auch dann vielleicht nicht bei jeder Station. Ich bin super kritisch und natürlich auch wahnsinnig kritisch, die kritischste. Da sitze ich dann halt auch da und denke mir irgendwelche Nuancen. Aha, na, hättest du mal. Aber so, so generell bin ich natürlich super happy, ein Character zu sein in dieser Stadt, in meiner Stadt. Ein offizieller Teil sozusagen.
Ja.
Da was zu verkörpern, eine Stimme zu haben für diese Stadt. Und das ist cool.
Voll gut.
Also da finde ich einfach, habe ich den Jackpot für mich, so für meine Person, habe ich das Gefühl, cool, da habe ich mal einen dicken Haken irgendwie hinter irgendwas gesetzt, ja, wo ich einfach stolz drauf bin.
Ja.
So.
Welcher Bahnhof ist dein Favorit? Den du angesprochen hast?
Habe ich auch schon ein paar Mal gehört, die Frage. Und ich glaube, das sind immer die auch eine persönliche Beziehung, wo ich eine persönliche Beziehung zu habe. Also Kladow natürlich.
Würde mir genauso hier.
Weißt du, kannst du es mal einsprechen?
S-Bahnhof Köpenick.
Die nicht mit der Bahn fahren?
Kladow. Das muss ja auch immer so ein bisschen offiziell sein.
Natürlich.
Aber gerade bei denen, oder Platz der Luftbrücke.
Ja.
Platz der Luftbrücke.
Super.
Da haben meine Großeltern gewohnt.
Ja.
Ne? Und da war ich als Kind auch immer. Also so, es gibt so ein paar.
Muss ich nicht sagen, irgendwie noch nächster Bahnhof oder irgendwie so?
Nächster halt. Ernst-Reuter-Platz.
Super.
Also so das ist zum Beispiel, Ernst-Reuter-Platz war so ein Ding irgendwie, da, keine Ahnung, war ich immer irgendwie, oder Kaiserdamm, da habe ich gewohnt und das sind so 2 Stationen. Man übt ja auch, bevor ich ins Studio gegangen bin, die ersten Male habe ich dann immer so versucht zu üben und mir ist nichts eingefallen außer Ernst-Reuter-Platz und deswegen habe ich bestimmt 7000 Mal Ernst-Reuter-Platz gesagt und den kann ich eben... Ernst-Reuter-Platz. Also super. Den kann ich immer in jeder...
Aber, Pippa, sag mal ganz kurz, hast du jetzt wirklich jede Bushaltestelle?
Alle, 4500.
Von A-Tarif
alles.
Bis C-Tarif.
Alles.
Das heißt, du hast auch die Hoppendorfer Straße
alles.
Gesagt. Du hast die alles. Kaulsdorfer, Chemnitzer,
alles.
Kleinschewski.
Alles.
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 Verdammt, ey.
Auch alle Dampferanlegestellen und so. Das ist ja auch BVG.
Ja, na klar.
Und da freue ich mich.
Ja?
Da freue ich mich zum Beispiel drauf auf die Fähren, wenn jetzt Corona vorbei ist.
Ja.
Oder ich weiß gar nicht, ob die jetzt fahren. Wahrscheinlich fahren die, weiß ich nicht.
Ich glaube, seit letzter Woche oder so.
Ja.
Okay, na dann, sollten, da werde ich mich direkt reinsetzen.
Wir sollten alle mal in Rübezahl treffen. Und
ja,
dann,
Rübezahl habe ich auch angesprochen.
Natürlich, natürlich. Ja, klar. Und dann mit der Fähre mal nach Richtung Ransdorf fahren. Ja. Einmal zur ich glaube, letzten Berufsfischerei Berlins und da mal einen schönen Räucheraal oder sowas zu
essen. Herrlich, herrlich. Bin ich sofort mit dabei. Schön nach Ihmchen rüberschippern. Wannsee. Also ich wollte ja mal so irgendwie einmal... bin ich ja noch nicht dazu gekommen, auch großartig, mal einmal so eine fette Tour machen.
Ja.
Also irgendwie, keine Ahnung, am Alexanderplatz los mit der Tram und dann irgendwann in den Bus einsteigen nach Wannsee.
Mit dem 100er, war es doch der Sightseeing-Bus.
Kann gut sein. Ja. Und dann mit dem Dampfer rüber nach Kladow zu meinen Eltern und von da dann wieder zurück mit dem Bus und dann bis Rathaus-Spandau und dann von Rathaus-Spandau hoch zu mir zur Gneisenaustraße oder so. Also so einmal so eine Round-Tour. Wo ich dann einfach mal mich zurücklehne und genieße und mir das mal so reinziehe, was habe ich da eigentlich verzapft. So,
voll gut.
Und da, ja, da habe ich total Bock drauf. Mhm. Ja, also wie gesagt, ich bin da super fein.
Ja, zumal das ja auch, ich glaube, ich meine, in vielen Filmen wird das ja wahrscheinlich jetzt auch zwangsläufig auftauchen. Ne? Also jeder Film, der mal irgendwo auf dem U-Bahnhof spielt, wirst du deine Stimme, deine Ansage wird im Hintergrund laufen. Das
kann
heißt,
gut sein.
Du hast dich natürlich auch in der Geschichte dieser Stadt ein Stück weit wirklich verewigt.
Ja.
Und dieses Glück haben ja nun wirklich die wenigsten. War es davor eine Computerstimme?
Nee, davor war es auch eine Frau, also Helga Beierts.
Ah, okay, war eine Kollegin.
Ja,
ah,
genau, es war eine Kollegin. Okay.
Verzeihung an die Kollegin.
Ja, großartige, tolle, über 16 Jahre. Also wer weiß, wie lange mein Ding jetzt da irgendwie läuft. Aber ganz ehrlich, ich freue mich wirklich, wirklich doll darüber. So.
Ja.
Aber ich bin einfach nicht, es ist mir einfach nicht gegeben, eitel zu sein. Ich muss da jetzt nicht rumrennen und das jedem erzählen oder so. Oder irgendwie, das ist einfach, für mich ist das cool.
Die anderen wollten dich ja auch.
Ja, das ist ja auch cool.
Die haben, ich meine, abgesehen davon, dass du dich natürlich da durchgeboxt hast und offensichtlich exzellente Arbeit geleistet hast beim Casting und genetisch, stimmlich einfach so viel Tolles mitbringst, was deine Eltern dir geschenkt haben.
Ihr wurdet ja gecastet und weißt du, wie viele mitgecastet wurden?
Tausend.
Aus einem Fundus von 1000 Stimmen haben sie Siebungsverfahren gemacht. Mhm. Ich war nicht dabei, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Also ich kam sehr, sehr spät dazu, weil sie lange, lange gesucht haben und nichts gefunden haben, was ihnen gefallen hat.
Ja.
Und dann kam ich so mit als Letzte noch reingeschlittert sozusagen. Mhm. Da waren, glaube ich, schon nur noch eine Handvoll von Leuten dabei überhaupt.
Das ist ja manchmal gar nicht so schlecht.
Ja, ja, das war natürlich super cool. Und das hat denen gefallen, so was sie dann da von mir gehört haben.
Hat deine Transsexualität da eine Rolle gespielt?
Also ich glaube, am Anfang haben die einfach nur die Stimme gehört. Als sie mich dann gesehen haben, auch noch, hat das schon, glaube ich, bei denen so Ching, Ching, Ching gemacht.
Okay.
Weil ich halt noch ein ganzes Paket mitbringe, sozusagen.
Ein ganzes Paket Berlin.
Ein ganzes Paket Berlin. Also ihre Vorgabe war... Sie wollen was Androgynes haben irgendwo, wo man jetzt nicht vielleicht sofort erkennt, ist das ein Mann oder eine Frau. Mhm. Das hatten die sich schon so vorgestellt.
Okay.
Als die mich dann gesehen haben, haben die wahrscheinlich mit Sicherheit auch gedacht, Jackpot, cool, ist schon mal Hammer. So. Aber alleine das reicht nicht. Also,
natürlich
oder
nicht.
Ja, weiß ich nicht. Meine Stimme hat denen schon wahnsinnig gefallen.
Ja.
Klar, musst du Leistung abliefern.
Natürlich. Also so, das war auch wirklich ein harter Kampf. Also es ging am Ende, weiß ich, dass über 6 Wochen hat sich das hingezogen, wo ich zum ersten Mal und zum letzten Mal da war. Und ich war immer noch 3-4 Mal da. Und die haben dann auch noch mal nachgecastet. Also da war nichts in Stein gemeißelt oder so. Am Ende des Tages haben die sich, ja, aus wahrscheinlich verschiedenen Gründen für mich entschieden.
Mhm.
Aber in erster Linie geht es halt um die Stimme. So, die mussten schon checken, wie ist das dann bei denen in den Fahrzeugen und in den, so, ne, da
wie
hörst du ja nicht dann durch, am Ende des Tages, aha, haha, eine Transe oder so. Sondern, klar, wurde es dann natürlich so kommuniziert, so, aber bei ihren ganzen Testfahrten und bei ihren ganzen Tests, die sie gemacht haben, also da fanden ja Dutzende statt, mit Schulklassen, mit älteren Herrschaften, da wurde das nicht kommuniziert. Also da ging es dann wirklich nur um die Stimme.
Mhm.
So, und da hat sich das dann wirklich anhand der Stimme rauskristallisiert, dass es cool ist. Natürlich auch, wie arbeite ich, kommen die mit mir klar? Auch da wieder sind mir viele Dinge zugute gekommen, die ich in der Vergangenheit, also das war schon so eine Art Knotenpunktjob, wo einfach Ausdauer, Durchsetzungsvermögen, Disziplin, auch so eine Menge von wie gesagt, 4500 Stationen. Das heißt, du musst da auch wahnsinnig Pensum abliefern. Da haben mir zum Beispiel Audiodeskriptionen oder so geholfen. Ich habe wahnsinnig viel Audiodeskriptionen auch schon gesprochen in meinem Leben. Und da geht es auch darum, wahnsinniges Pensum abzureißen und sehr diszipliniert zu sein.
Denkt, was erzähle ich hier
was
eigentlich?
Was erzähle ich hier eigentlich?
Wer hört sich das an? Aber es muss ja. Es sind ja teilweise Lehrvideos oder so.
Oder,
und man versucht, die natürlich gut zu machen. Natürlich macht man es auch hauptsächlich für die Miete. Aber,
klar, aber
so sind so viele Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Im Endeffekt ist es für was gut.
Ja, natürlich, total. Also zu der Audiodeskription habe ich halt auch einen wirklichen Bezugspunkt immer gehabt, weil ich ja damals auch mit angefangen habe, als eine der ersten so Blinden-Workshops zu machen.
Cool.
Also ich habe da mit Blinden gesessen und da ging es halt um Texterstellung für Audiodeskriptionen. Und da haben wir mit Blinden zusammengearbeitet, um zu checken, was verstehen die, was brauchen die, aus welcher Ecke muss so ein Text kommen, wie müssen die Beschreibungen sein, damit das blindengerecht ist sozusagen. Mhm. Also da haben wir Workshops gemacht und so und mit Firmen zusammengearbeitet, die dann eben diese Texterstellung angeboten haben.
Wenn du sagst wir, meinst du auch mit Maurice
und Maurice Tarek? Zusammen und Tarek, genau. Okay. Ganz süße Momente gab es da auch, wo ich dann plötzlich, ich habe die dann abgeholt von zu Hause oder so und war dann mit dem Schirm irgendwie vorne weg und hatte hinten so vier, so eine Blindenkette so an mir dran. Also so vier Blinde, die dann halt so Schulter, Arm auf so, ne? Und ich habe die dann so ins Studio geführt oder so und habe mit denen dann halt so diese Workshops gemacht. Mhm. Also habe ich dazu eine Beziehung und deswegen habe ich auch viel in dem Bereich auch gemacht. Und das ist mir auch wieder zugute gekommen, so ein Pensum einfach abzureißen, in so einer bestimmten Haltung. Weil Audiodeskription darf ja auch nicht eingreifen in den Film, es darf keinen Charakter haben, es muss beschreibend sein, informativ, aber trotzdem angenehm. Also so irgendwie
eine ganz eigene Welt.
Eine ganz eigene Welt und so war das dort auch. Da gab es dann eine bestimmte Grundhaltung bei den Stationen, was man haben wollte. Es musste trotzdem informativ sein, kundenfreundlich. Also du hast eine bestimmte Haltung gehabt. Und dann konntest du damit sozusagen mit diesen Tools, konnte ich darauf zurückgreifen, auf diese Tools. Ja. Und habe das dann gut performen können, auch bei den Castings schon. Mhm. Und da haben die natürlich gesehen, aha, cool. Also Stimme, die uns gefällt, man kann gut mit ihr arbeiten. Und sie hat auch noch ein Gesamtpaket anzubieten. Mhm. Ich weiß, bei meinem ersten Casting war auch der Marketingchef dabei von der BVG. Und der hat sich wahnsinnig gefreut. Der hat sich sofort draufgestürzt. Hat sofort so, hat gleich sein Kamerateam irgendwie geholt und die mit mir gleich ein Interview machen lassen. Und die haben dann halt auch hat mich sofort gefragt, ob ich damit klarkomme, wenn ich es werden sollte, ob ich da auch klarkommen würde, wenn dann so Shitstorms und so auf mich einbrechen. Mhm. Und dann meinte ich auch so, du, ich bin den ganzen Tag in irgendeiner Art von Shitstorm unterwegs. Also ich muss mich jeden Tag mit irgendwelchen Leuten auseinandersetzen, die ich aber nicht an mich heranlasse, sondern ich sehe dann die positiven Dinge, was ich vorhin erzählt habe. Ja. Und die wird es ja sicherlich auch geben. Mhm. So, also das halte ich schon aus. So habe ich auch kein Problem mit.
Cool.
Oder ich habe dann sofort gesagt auch, dass ich total gerne eine Botschafterin bin, für Berlin, für meine Community, aber nicht nur für meine Community, sondern für alle auch irgendwo vielleicht eine Vorbildfunktion einnehmen könnte. So, und dass mir das auch gefallen würde und dass ich das gerne machen würde.
Ja.
Das waren alles so Punkte, jedes einzelne kleine Detail, was denn dazu geführt hat, dass nach, wie gesagt, 6 Wochen weiteren Casting-Prozesses auch mit anderen Leuten, die auch toll waren. Also ich einen zumindest kenne ich, der ist super, toller Typ. Sage ich jetzt nicht einen Namen, aber dann bin ich es geworden. So.
Wunderbar.
Gut. Voll gut.
Glückwunsch.
Danke.
Mal nachträglich.
Dankeschön. Ja.
Wie hat sich das denn jetzt für weitere Anfragen so entwickelt? Kam dadurch jetzt ein bisschen mehr Leben oder hinzu?
Naja, also bei mir ist sowieso immer wahnsinnig viel Leben, weil ich das Leben immer zu mir hole. Also wir haben, ich weiß nicht, ich könnte es gar nicht, ich habe so unendlich viele Dinge gemacht in meinem Leben, dass es sowieso immer voll ist, mein Kopf. Und mein Terminkalender ist jetzt gerade auch gut gefüllt, aber ich kann es jetzt nicht so verorten, ehrlich gesagt.
Nur synchron, also nur Regie und Sprechen oder noch hast du noch andere Baustellen gerade?
Ich habe so viele Baustellen.
Irgendwas, wovon du schon erzählen kannst?
Also diesen einen dicken Haken habe ich da jetzt schon mal rangesetzt, was so Berlin betrifft, meine Connection mit Berlin. Ich habe noch einen anderen dicken Haken, den ich unbedingt setzen muss. Das ist eine geile, oder ja, es ist eine Geschichte, Fiction. Wahrscheinlich, ich muss es erstmal aufschreiben als Kurzgeschichte. So, es ist eigentlich ein längerer Text, müsste eigentlich ein Roman, Science-Fiction, Fantasy-Roman sein.
Drehbuch oder Buch?
Ein Buch. Ja. Aber ich habe da noch nicht genug Selbstbewusstsein, mir die Zeit zu nehmen und das einfach zu machen.
Okay.
So, ist auch nicht schlimm. Ist eine Lebensaufgabe, die Geschichte ist da. Ein bisschen was habe ich schon geschrieben.
Ja.
Aber das ist so, das reizt mich wahnsinnig. Ich muss das machen. Ich muss es einfach machen.
Naja, je länger du lebst, umso mehr Erfahrungswerte und umso mehr Ideen kommen bestimmt hinzu.
Ja, wahrscheinlich. Aber das ist schon so in sich eine... Ich müsste noch wahnsinnig viel recherchieren.
Ja.
Weil es auch historischer Roman Stoff ist. Eigentlich. Okay. Ja. Und da hapert es noch. Oder da eigentlich hapert es an, wenn man mal ehrlich ist, hapert es am Mut. So am Selbstbewusstsein, sich wirklich hinzusetzen und ich schreibe es jetzt auf. Ich will es nicht verkacken, ich will es nicht irgendwie scheiße machen oder so. Ich will, dass es mega, mega geil wird. Und
macht Philippa Mut, Leute.
Ja, komm, bitte.
Macht
auf
ihr
jeden
Mut.
Fall, ja, weil es ist wirklich...
Es würde uns alle interessieren.
Also für mich ist es auf jeden Fall, ach, das ist meine Story, so meine Geschichte irgendwie. Und ich würde jetzt...
Wann, wenn nicht jetzt eigentlich, oder?
Wann, wenn nicht jetzt? Jetzt habe ich es ja angekündigt.
Na, zum einen das, zum anderen halt, wie eben schon etabliert, die Zeit ist ja gerade wunderbar dafür. Also wenn es so viel mit dir zu tun hat und mit deinem Werdegang, mit deiner Personalität, mit deiner Persönlichkeit.
Ja.
Ich glaube, es wird jetzt gerade immer mehr Menschen geben, die sich entdecken oder die sich anders entdecken und vielleicht auch sich eher trauen, damit umzugehen, öffentlich umzugehen oder im Freundeskreis zumindest erstmal umzugehen, in der Familie damit umzugehen. Und ich glaube, sowas ist immer hilfreich, wenn es da zeitaktuelles, zeitnahes zu lesen, zu studieren, zu erleben gibt. Und ich meine, ein Buch kann ja auch immer letztlich ein Drehbuch werden. Insofern...
Ich habe Bilder im Kopf. Ja. Also es sind unfassbare Bilder. Ist sogar gerne CGI, meinetwegen. Also alles cool, wirklich. Unfassbar geil. Aber das Wichtigste ist die Message, dass es ist eine positive Message, die dabei rüberkommen wird.
Ja.
Es wird ein Kampf stattfinden, ein innerer Kampf und es wird am Ende eine Befreiung geben. Also das hat überhaupt nichts mit Transsexualität zu tun, null.
Okay, ich dachte, weil du meintest, das hat viel mit dir zu tun.
Nee, gar nicht.
Auf eine andere Art und Weise.
Der hat nichts mit diesem Punkt.
Okay.
Es ist eine positive Message.
Okay, verrat nicht zu viel.
Nein, aber ich glaube, das ist was Wichtiges heutzutage, den Menschen was Positives zu geben. Weil wir sind umringt von viel Negativität, Schnelllebigkeit,
Frust.
Hetze, Frust. Es ist schon wieder Krieg in Israel.
Ja,
es ist die Pandemie, es ist
Angst.
Dies, es ist das, Angst. Ah. Und ich habe zufälligerweise jetzt gerade irgendwie so ein Hammerbuch gefunden, das Star Wars Archiv, die ultimative Recherche zu den ersten drei Star Wars Teilen, also 4, 5 und 6, also meine ersten drei oder einzigen drei.
Unsere, glaube ich.
Unsere. Ja. Und ich habe mir nur das Vorwort durchgelesen von George Lucas, wo er so ein bisschen beschreibt, wie er die Gedanken zu der Macht bekommen hat oder so. Und da sagt er halt, dass er eine Nahtoderfahrung hatte und als er quasi wiederbelebt wurde, hat er für sich eingesehen, dass alles miteinander verbunden ist. Menschen, Pflanzen, Tiere, die Umgebung, das Umfeld. Also wir haben alle eine Connection miteinander. Und es macht überhaupt gar keinen Sinn, negativ zu sein, weil man sich damit auch selber die Energie klaut. Also es macht viel mehr Sinn, den Menschen positiv entgegenzutreten, Positivität, Energie auszustrahlen und eine Connection aufzubauen mit dem, was drumherum ist, weil man sich damit was Gutes tut. Man bekommt was zurück, man packt sich selber was in seinen Energiespeicher mit hinein. Und es macht keinen Sinn, negativ zu sein. Und das ist es, etwas Allumfassendes, was positiv ist, was es zu schützen gilt. Und daher kommt sozusagen sein Gedanke der Macht und der Verteidiger der Macht, Jedis und so. Das ist zum Beispiel auch wieder so ein Anreiz für mich gewesen. Das habe ich mir so ein bisschen aufgenommen. oder gesehen und verstanden, was er da meint. Und ich glaube, das ist dann eben ein Anreiz für mich, oder war, daran habe ich jetzt auch gerade wieder gedacht, diese Geschichte aufzuschreiben, weil wir jetzt auch wieder, und er sagt auch, zu der Zeit, wo er diese Filme gedreht hat, war eben auch so ein negativer Geist. Der Vietnamkrieg ist schiefgegangen, Kalte Krieg begann, also die Menschen waren in Angst und Schrecken irgendwie, und er hatte das Gefühl, dass die Menschen was Positives brauchen. Und deswegen hat er die Filme gemacht, weil die eben auch eine Reise beschreiben, die am Ende in einer Befreiung enden.
Ja.
So, ne? Und genau. Und
im guten Enden.
Ja, und das fand ich wieder so schön, dass ich auch wieder an meine Geschichte gedacht habe, weil das ist jetzt nicht Star Wars, aber...
Das gibt's ja auch schon.
Gibt's ja auch schon,
sicherlich,
genau.
Sicherlich wird es was ganz anderes.
Ja, werden. Es ist Pippas Welt halt einfach. Und ja, damit ist es offiziell. Ab morgen sitze ich am Schreibtisch.
Möge es dir dann irgendwann gelingen.
Ja.
Und wir treffen uns dann wieder.
Genau.
Und mit den Worten von George Lucas, möge die Macht mit dir sein.
Oh, danke.
Philippa, viel schönere Worte, um diese Episode zu beenden, hätte ich jetzt auch gar nicht finden können.
Toll. Danke, dass du sie so beendest.
Pippa, danke schön, dass du bei uns warst.
Sehr, sehr gerne, mein Schatz.
Und uns so viel von dir erzählt hast, ja. So viel mitgebracht hast, so viel Positives auch
Dankeschön.
Nach hinten raus.
Ja, sehr gerne.
Wir hoffen, wir sehen dich hier wieder im Studio.
Jederzeit.
Wir hoffen, euch hat's gefallen. Ich kann nur sagen, Etem, Pippa, Dankeschön und auf Wiederhören.
Mille grazie.
Ciao, ciao.
Ciao.
Das war Die Stimme dahinter.
Die Stimme dahinter.
Moderiert von Fabian Oskar Wien. Produziert von Effendi Audio Solutions.